Ja, heute das Thema Gebetserhörung ausverkauft. Und der Michael hat schon so ein bisschen eingeleitet, wie mies sowas ist, wenn du in den Supermarkt kommst oder irgendwo vielleicht sogar online was bestellen willst zu deiner Größe, ausgerechnet deine Größe, ausverkauft. Und das ist ziemlich frustrierend. Manchmal sogar auch online mit einer Wartezeit 1 bis 2 Monate verbunden und vor Freude schön und gut, aber ich brauche den Artikel jetzt. Und ich frage mich manchmal, welcher Typ wohl den letzten Artikel bekommen hat. Aber ich komme an der Stelle nicht weiter. Ja, ausverkauft ist etwas, das ganz schön frustrierend sein kann. Denn wenn ich es wirklich brauche, bedeutet das im Umkehrschluss, ich muss mehr Zeit investieren. Ob das nun bedeutet, dass ich noch 2, 3 Supermärkte abfahren muss oder ich halt die Wartezeit in Kauf nehme online, so oder so braucht es Zeit. Etwas, was heutzutage nur wenige haben. Und an dieser Stelle möchte ich gern mal fragen, wer von euch hat denn in seinem Leben gerade zu viel Zeit? Ja, 1, 2 Personen, super. Markus, auf dich komme ich irgendwann mal zurück bei meinem nächsten Einkauf. Doch ich stelle oft fest, dass das, was ich in dem Moment so dringend zu brauchen scheine, oft gar nicht so überlebensnotwendig ist. Es ist gar nicht so schlimm, auch die Lasagne mal ohne Basilikum zu genießen. So oder so, mein Leben geht weiter. Im Alltäglichen gibt es oft so kleinere Rückschläge, die tatsächlich gut verkraftbar sind. Und selbst wenn mal etwas ausverkauft ist, dann ärgere ich mich eine Zeit lang drüber, aber danach geht es weiter. Es gibt aber auch Situationen im Leben, die sind alles andere als harmlos. Situationen, die mich am Leben und vielleicht auch in meiner Beziehung zu Gott verzweifeln lassen. Einige aus unserer Gemeinde haben mit schlimmen Krankheiten zu kämpfen, wo auch der Ausgang noch ungewiss ist. Andere haben vielleicht finanzielle Sorgen und Nöte und trauen sich mit niemandem darüber zu reden, aber das Geld, das wird immer weniger. Und so manch einer erliegt seinen Ängsten, seinen Zweifeln, weil er merkt, er kann sie im Alltag einfach nicht abschalten. Zu groß ist diese Last. Oder es gibt auch Menschen, an denen ich verzweifeln kann, die mich am Leben verzweifeln lassen, die dich ungerecht behandeln und die sich über deine persönlichen Schutzgrenzen hinwegsetzen. Es gibt vieles, was mich am Leben verzweifeln lassen kann. Aber besonders hart ist es für jemanden, der Jesus nachfolgt und an Gott verzweifelt. Was, wenn Gott auf meine Bitte nicht reagiert? Und das kann sich dann so ähnlich wie dieser Titel der Predigt anfühlen, Gebetserhörung ausverkauft. Du erlebst es vielleicht bei anderen Menschen, die ein geniales Zeugnis geben, Heilungsgottesdienst erlebt haben und dann einfach über erstaunliche Wunder berichten, was Gott an ihnen vollbracht hat. Und du schöpfst ein bisschen wieder neue Hoffnung, neuen Mut, gehst vielleicht auch heute nach dem Sonntag unter das Kreuz, wo für dich gebetet wird. Du lädst die Ältesten zu dich nach Hause ein und lässt für dich beten. Aber du merkst, dass nach wie vor nichts passiert. Gebetserhörung ausverkauft. Und natürlich ist der Titel dieser Predigt nicht sehr theologisch. Als ob Gott nicht die Möglichkeit hätte, zu jeder Zeit dich von welchem Leid auch immer zu heilen. Und trotzdem kann es sich für mich als Menschen in der Tat so anfühlen, als hätte Gott für mein Leben keine Heilung mehr parat. Und Leid kann einem Menschen an den Rand der Verzweiflung führen und auch an den Rande seines Glaubens, sodass sie auch Fragen stellen, ob sich der Glaube mit Gott dann überhaupt noch lohnt. Es gibt nicht nur Situationen, sondern auch ganze Lebensphasen, wo Menschen Gott nicht hören, Gott nicht spüren, Gott nicht erleben. Das kann man in Frage stellen, aber ich kenne Menschen, die das erlebt haben. Und diese Zeiten, die fordern den persönlichen Glauben enorm heraus. Was, lässt mich weiter glauben, selbst dann, wenn ich auch mal an Gott Zweifel habe, wenn ich vielleicht sogar an Gott verzweifle. Lohnt es sich dann überhaupt noch zu beten, wenn sich sowieso nichts ändert? Ich kann Menschen verstehen, denen es schwer fällt, im Gebet an Heilung festzuhalten, wenn sich auch nach jahrelangem Gebet nichts verändert. Und ich will heute versuchen, in Bezug auf diese Zeiten und in Bezug auf diese Gebetserhörung, nach der du dich vielleicht schon so lange sehnst, eine Ermutigung in dein Leben hineinzusprechen. Eine Ermutigung, die hoffentlich auch ein verzweifeltes Herz wieder neue Hoffnung schenken kann. In Bezug auf dieses Thema hat mich ein Psalm sehr bewegt. Und Psalmen finde ich sowieso klasse, weil sie einfach ein richtig guter Wegbegleiter sind im Alltag. Ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht, in ihnen kommen die unterschiedlichsten Gefühle zum Ausdruck und werden im Gebet vor Gott gebracht. Und nicht selten ist es für den Psalmschreiber sehr heilsam, mal einfach alles rauszulassen und sein Herz vor Gott auszuschütten. Und der Psalm, um den es mir heute geht, ist der Psalm 73. Und anhand von einzelnen Versen aus diesem Psalm möchte ich euch in den Prozess mit reinnehmen, durch den Asaf gegangen ist. Aber wer ist denn eigentlich dieser Asaf? In 1. Chronike 16 lesen wir von ihm, er war einer von drei Leviten, die von König David im Gesangsdienst in der Stiftshütte und später auch im Tempel eingeteilt wurden. Sein Job war es, Gott, seinem Herrn, immer wieder tagtäglich groß zu machen, ihn anzubeten. Und dieser Asaf, der schreibt einen Psalm, der eine tiefe Verzweiflung ausdrückt, aber auch einen Weg daraus aufzeigt. Und ich steige mit euch ein in den zweiten Vers, da heißt es, ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Asaf berichtet so aus einer Rückschau schonungslos ehrlich, wie er seinen Glauben beinahe an den Nagel gehängt hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand, der nahezu jeden Tag im Tempel ist und Gott anbetet. Wie kann es sein, dass so jemand in so große Nöte, in so große Zweifel kommt, dass er seinen Glauben um ein Haar aufgegeben hätte? Nur wenig hat noch gefehlt. Der Psalm ist eine Rückschau des Prozesses, durch den Asaf gegangen ist. Und in den Versen 3 bis 4, da lesen wir von den Gründen, die ihn haben strauchen lassen. Da heißt es dann weiter, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Asaf sieht das und es ist für ihn einfach eine soziale Ungerechtigkeit. Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben und dann trotzdem kein Leid in ihrem Leben erleben und auf der anderen Seite dann das Essen in Hülle und Fülle genießen können? In Israel gab es einen Grundsatz, gerade im Alten Testament, dass wenn Menschen, die Gott treu sind, die werden von Gott gesegnet. Und dieser Segen, der wurde praktisch dadurch, dass gesund und Reichtum im Leben eines Menschen sichtbar wurden. Doch Asaf ging es trotz seiner Treue zu Gott genau andersherum. Nachdem Asaf sich in den nächsten Versen weiterhin darüber aufregt, wie gut es den Gottlosen geht, schreibt er dann in Versen 13 und 14, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Alles war umsonst. Meine Treue zu Gott ist vergebens. Jeder Morgen ist eine Strafe für mich. Das muss man sich mal vorstellen. Für mich ist das oft so, jeder Morgen ist ein Neuanfang. Die Sonne geht wieder neu auf. Das, was gestern nicht so gut geklappt hat, klappt heute vielleicht besser. Aber hier bei Asaf, da sehen wir, dass ihm wahrscheinlich auch starke Schmerzen allein schon in der Nacht geplagt haben, sodass er am Morgen aufwacht und denkt, hey, ich habe keine Kraft mehr für diesen Tag. Und er stellt sich die Frage, wenn ich durch meine Treue zu Gott weder Gesundheit noch Reichtum habe, welchen Sinn macht es dann überhaupt, an Gott zu glauben? Und diese Verdrehung der Umstände, die führt Asaf in eine Verzweiflung. Es ist einfach nicht fair, dass es ihm so schlecht geht. Und in solchen Situationen suchen Menschen gerne einen Schuldigen. Wer kann denn für mein Leid, für meine Verzweiflung verantwortlich sein? Wem kann ich dafür verantwortlich machen? Und wenn ich feststelle, dass die Menschen, auf die ich so neidisch bin, eigentlich gar nicht so wirklich was dafür können, dann kann eigentlich nur noch Gott dran schuld sein. Wieso tut Gott nichts? Wieso bleiben meine Gebete unerhört? Hat Gott für mich wirklich nichts anderes außer Leid und Verzweiflung parat? Und das Zwischenfazit an dieser Stelle ist, Asaf musste schmerzhaft feststellen, dass seine Lebensumstände auch unabhängig davon sein können, ob er Gott nah ist oder ob er Gott fern ist. Materiellen Segen im Tausch für Gott die Treue halten, das lässt sich so nicht pauschal vereinbaren. Doch ab den Versen 16 und 17 verändert sich etwas bei Asaf und das ist meiner Meinung nach, sind das nicht seine Umstände. Da lesen wir so, dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Asaf war immer noch am Ringen. Wie passt das, was ich gerade erlebe, mit meinem Gottesbild zusammen? Und dann in Vers 17 beginnt ein Umdenken in seinem Herzen. Erst als er in Gottes Heiligtum eintritt, beginnt er zu verstehen, was Gott ihm zeigen möchte. Und das scheint auf dem ersten Moment ein Stück weit ironisch zu sein. Schließlich geht er ja jeden Tag, Tag ein, Tag aus, immer wieder ins Heiligtum hinein. Aber es zeigt auch, egal wie nah ich Gott bin, es gibt immer wieder Momente im Glauben, da wird mir etwas neu bewusst. Und die Erkenntnis, die Asaf hatte, die überschreibt jemand, der ja fast 2000 Jahre später gelebt hat und ebenfalls fürchterliches Leiden erleben musste mit die letzte Freiheit des Menschen. Von Viktor Frankl, ein Jude, der mit ansehen musste, wie die Nazis seine ganze Familie getötet haben. Alle bis auf seine Schwester. Und was sie darüber hinaus mit ihm alles angestellt haben, das will ich an der Stelle gar nicht ausführen, weil es einfach nur menschenunwürdig ist. Doch eines Tages in all dem Leid, in dem er steckt, im KZ stellt er fest, auch wenn die Nazis seine gesamte Umgebung kontrollierten und über seinen Körper verfügten, so hatten sie keinen Einfluss darauf, wie er darauf reagieren würde. Viktor Frankl prägt diesen Satz zwischen dem Reiz, also den äußeren Umständen und der Reaktion der Menschen, zwischen dem Reiz, also die äußeren Umstände und der Reaktion, hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Und natürlich ist es sehr naheliegend, dass meine Reaktion von dem abhängig ist, was mir widerfährt. Doch diese Genugtuung, die wollte Frankl den Nazis nicht geben. Er konnte in seinem Inneren selbst entscheiden, wie sich all das auf ihn auswirken soll. Und diese innere Freiheit, die führte dazu, dass er nach außen eine große Inspiration für seine Mitmenschen wurde und für so manchen Wärter. Unser Verhalten leitet sich von unseren inneren Entscheidungen ab, nicht von unseren gegebenen Umständen. Und das heißt, ich brauche einen inneren Antrieb, der stärker ist als meine äußeren Umstände. Den zu finden, ist tatsächlich nicht einfach. Und bei Asaf, da war es diese Wiederbewusstmachung dessen, wer in seinem Herzen lebt. Und ich habe das mal versucht, so mit meinen eigenen Worten zu formulieren, was Asaf wieder neu verstanden hat, bevor ich euch dann in seine Reaktion, in seine neue Perspektive in Vers 21 mit reinnehme. Ich habe geglaubt, dass es im Leben um Gesundheit und Reichtum geht und dass Gott der Garant für beides ist. Ich habe erkannt, dass das nicht stimmt und ich treffe jetzt eine neue Entscheidung, nämlich dass meine äußeren Umstände mein Verhalten nicht mehr negativ beeinflussen, weil mein Herz voll von dir ist, o Herr. Asaf nimmt eine neue Perspektive ein. Eine Perspektive, die viel stärker ist als seine Umstände, die in seinem Leben gerade so schwer zu schaffen machen, die ihn runterziehen. Und dann lesen wir ab Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte. Da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich immer bei dir. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Für mich ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. An Asafs Lebensumständen hat sich überhaupt nichts verändert. Er hat keine Heilung erfahren und vermutlich musste er bis zum Ende seines Lebens mit körperlichen Beschwerden, mit alltäglichen Sorgen und mit einem sehr einfachen Leben, wo das Essen vielleicht gerade so gereicht hat, klarkommen. Und doch hat er etwas oder jemanden in sich gefunden, der stärker ist als all das. Dadurch, dass seine Seele voll von Gott war, konnte er ungeachtet seiner Umstände wieder mit mehr Zuversicht durchs Leben gehen. Du nimmst mich am Ende in Ehren auf. Also halte ich durch und schau auf dich. Eine intrinsische Motivation, die unabhängig von äußeren Umständen ist. Eine Perspektive, die ihm hilft, das Leid und die Verzweiflung weiterhin geduldig zu ertragen. Natürlich kann Gott heilen. Das möchte ich in keinster Weise in Frage stellen. Aber wenn er einen Grund haben sollte, das nicht zu tun, dann brauche ich vermutlich auch im Gebet eine neue Ausrichtung, eine, die nicht nur an meine äußeren Umstände gebunden ist, sondern eine Ausrichtung, in der meine Seele ruhen kann. Ein Dialog, der mich zu dem Thema unerhörtes Gebet sehr bewegt hat, habe ich euch mitgebracht. Der ein oder andere kennt vielleicht die Serie The Chosen und diese Serie fokussiert sich auf Geschehnisse aus den Evangelien und sie zeigt die Prozesse auf, durch die die Jünger im Vertrauen auf Jesus immer wieder gehen mussten, was sie enorm herausgefordert hat und oft auch sehr verwirrt hat. Den Abschnitt, den ich euch zeige, der ist unmittelbar nach der Bevollmächtigung Jesu, als er seine Apostel auf ihre erste Missionsreise schickt. Und vor der Abreise seiner Jünger kommt es zu einem Gespräch mit Jakobus, dem Sohn des Alpheus. Nicht der Bruder von Johannes, sondern der andere Jakobus. Und den Ausschnitt möchte ich euch gern zeigen.
Rabbi?
Kleiner Jakobus.
Hast du einen Moment?
Natürlich.
Ich bin... Vergib mir, ich traue mich nicht immer zu sprechen.
Du sprichst nicht voreilig. Eine sehr gute Eigenschaft.
Ich wollte dir eine Frage stellen.
Bitte.
Du schickst uns also mit der Fähigkeit los, Kranke und Gelähmte zu heilen. Ja, das hast du gesagt.
Ja.
Du willst mir also sagen, dass ich die Fähigkeit habe zu heilen. Vergib mir, aber ich kann mir das nur schwer vorstellen. In meinem Zustand. Du hast mich nicht geheilt.
Möchtest du geheilt werden?
Ja, Aber natürlich, wenn das möglich ist.
Ich denke, du weißt, dass es möglich ist.
Wieso dann nicht?
Weil ich dir vertraue.
Was?
Kleiner Jakobus. Mein kleiner Jakobus. Du musst mir jetzt sehr genau zuhören. Denn was ich dir jetzt sage, betrifft dein ganzes bisheriges Leben und wird den Rest deines Lebens bestimmen. Verstehst du das? Nach dem Willen des Vaters könnte ich dich heilen. Jetzt und hier. Du hättest eine gute Geschichte zu erzählen.
Ja, dass du Wunder vollbringst.
Das ist eine gute Geschichte. Aber es gibt bereits Dutzende, die diese erzählen können. Und es werden noch Hunderte hinzukommen, sogar Tausende. Aber denk an die Geschichte, die du hast. Besonders auf der kommenden Reise, wenn ich dich nicht heile. Wenn die Menschen sehen, dass du Gott liebst und ihm ergeben bist, obwohl du nicht geheilt bist. Wenn du ihnen zeigst, dass andere Dinge so viel wichtiger sind, viel wichtiger als der Körper. Du zeigst den Menschen, dass man Leid und Schmerz hier auf Erden geduldig ertragen kann, weil du weißt, dass du die Ewigkeit ohne Leiden verbringen wirst. Das können leider nicht viele verstehen. Was denkst du, wie vielen Leuten der Vater und ich das anvertrauen? Nicht vielen.
Aber die anderen, sie sind einfach viel...
Einfach viel was?
Keine Ahnung. Stärker? Besser darin?
Jakobus, ich liebe dich. Aber ich will das nie wieder von dir hören.
Ich weiß, wie leicht es ist, den Psalm Davids aufzusagen, dass ich wunderbar gemacht bin. Aber es macht das nicht leichter. Und in dieser Gruppe... Es hilft nichts. Ich fühle mich, als wäre ich für alle eine Belastung.
Eine Belastung? Also erstens ist es viel einfacher, sich mit deinem langsamen Gang abzufinden, als mit Simons Temperament. Glaub mir. Bist du schnell? Siehst du beeindruckend aus, wenn du gehst? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind Dinge, die dem Vater nicht wichtig sind. Du wirst mehr für mich tun, als sich die meisten Menschen jemals erträumen. So viele Menschen brauchen Heilung, um an mich zu glauben. Oder sie brauchen Heilung, weil ihr Herz so krank ist. Das trifft auf dich nicht zu. Und viele werden geheilt oder nicht geheilt, weil der Vater im Himmel einen Plan für sie hat, der im Verborgenen liegt. Und erinnern wir uns an die Worte von Hiob. Der Herr gibt und der Herr nimmt auch wieder. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wenn du diese Erde verlässt und deinem Vater im Himmel begegnest, wo du, wie Jesaja verspricht, wie ein Hirsch springen wirst, wird dein Lohn groß sein. Also halte noch etwas durch. Und wenn du dann plötzlich entdeckst, dass du wahre Stärke findest, und zwar in deiner Schwäche, und wenn du in meinem Namen Großes tust, und zwar trotz alledem, wird die Wirkung über Generationen hinweg anhalten. Verstehst du das?
Ja.
Ein Mann wie du, der andere heilt. Oh, was für ein Fest. Ich freue mich auf deine Geschichten, wenn du zurück bist. Shalom, mein Sohn.
Shalom.
Und Jakobus, vergiss nicht. Du wirst geheilt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Shalom, mein Sohn.
Shalom.
Wieso? Ich finde, dieses Video, dieser Ausschnitt, der spricht für sich. Ja, es ist oft nicht einfach. Aber wenn Jesus sagt, weil ich dir vertraue, dann hilft das. Bei manchen wird eine Heilung ausbleiben, weil Jesus ihnen vertraut. Er vertraut darauf, dass Leid und Verzweiflung niemals stark genug sind, dass sie dich jemals von Gott abbringen können. Und ja, dadurch mutet er dir viel zu. Ob es eine Krankheit ist, ob es deine Ängste sind, die nicht verschwinden wollen, ob das finanzielle Nöte sind oder was auch immer. Es kann sein, dass dein Leid bleibt. Aber wie hell strahlt die Hoffnung derer, die selbst Leid nicht von Gott abbringen kann? Diese Menschen beeindrucken mich persönlich am meisten, weil ich nicht wüsste, ob ich so standhaft sein könnte. Ihr, die ihr trotz euren Umständen weiterhin treu an Gott festhaltet, ihr seid tatsächlich meine Glaubensvorbilder. Und daher haltet bitte weiter durch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr erleben dürft, wie Gott euch ehren wird. Das, was Asa von Gott erbeten hat, das war nicht das, was ihm am Ende zufrieden gestimmt hat. Nicht sein materielles Wohl hat ihm Ruhe und Frieden gebracht, sondern sein seelisches Wohl in Gott. Und es darf auch uns Mut machen im Blick auf unsere äußeren Umstände. Gott hat euch nicht vergessen. Er sieht euch, er ist bei euch. Und ich bete darum, dass seine Kraft und sein Frieden immer wieder aufs Neue in eurem Herzen erlebbar, erspürbar, erfahrbar wird. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen. Ich möchte alle die segnen, die gerade verzweifelt sind und die durch ihre Lebensumstände sehr herausgefordert sind. Und deshalb dürfen jetzt alle in diesem Raum mal die Augen schließen. Und wer diesen Segen gern für sich in Anspruch nehmen möchte, der darf dafür aufstehen. Keine Sorge, alle haben die Augen zu. Wenn es dir nicht möglich ist, aufzustehen, dann darfst du einfach die Hand heben. Und ich segne dich in Jesu Namen. Ich segne euch mit den Worten Jesu. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich segne dich mit Gottes Nähe, die im Herzen stärker ist als alle Umstände. Ich segne dich mit Gottes Trost und Geborgenheit, wie sonst keiner zu trösten vermag. Ich segne dich mit der Zugehörigkeit Gottes, dass er dich beim Namen nennt und du sein geliebtes Kind sein darfst. In Jesu Namen. Amen. Wir werden jetzt gleich noch das Lied singen, Frei, wo die Band uns schon mit reingenommen hat. Und wir werden wieder Spendenbecher wie eigentlich jeden Sonntag durch die Reihen durchgehen lassen. Wir als Gemeinde, wir sind auf Spenden angewiesen. Michael hatte schon gesagt, wir sind eine Freikirche und das bedeutet auch, dass wir keine Kirchensteuer haben, sondern wir tragen uns selbst. Aus diesem Grund freuen wir uns über jeden, der uns als Gemeinde finanziell, ob einmalig oder ob regelmäßig unterstützt. damit wir auch weiterhin ein Segen für euch sein können und darüber hinaus zum Segen für viele Menschen. Danke an jeden, der uns als Gemeinde da immer wieder auch finanziell unterstützt und mitträgt.